Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. 4 Wochen, 4 Folgen und jede Menge Aha-Momente. Diesen Sommer dreht sich bei Ehrlich gesagt von Echte Mamas alles um Frauengesundheit. Also ehrlich, verständlich und garantiert ohne erhobenen Zeigefinger. Dafür habe ich mir 2 absolute Expertinnen an die Seite geholt, die Gynäkologinnen Dr. Med Rebecca Westphal und Dr. Med Mirjam Wagner. In ihrer Hamburger Praxis nehmen sie sich Zeit für Themen, die im Alltag oft viel zu kurz kommen. Und vielleicht kennt ihr die beiden auch von Instagram. Als Gyn2 sind sie zusammen oder als Dr. Vagina, das ist Mirjam, klären sie täglich über Zyklus, Hormone und Frauengesundheit auf. Gemeinsam sprechen wir in den nächsten 4 Wochen genau über die Fragen, die uns alle beschäftigen, aber auch über die, die immer noch viel zu selten und offen gesprochen wird. Also los geht's mit einer Folge über PMS, PMDS und die Perimenopause. PMS kennt viele, PMDS dagegen deutlich weniger und die Perimenopause überrascht die meisten irgendwann einfach ungefragt. Da schließe ich mich nicht aus. Warum fühlen wir uns manchmal wie 2 verschiedene Menschen? Was steckt wirklich hinter unseren Hormonen? Und wann ist, das ist halt normal, eigentlich längst nicht mehr die richtige Antwort? Das nervt. Das ist halt normal. Ja, es nervt. Freut euch auf jede Menge Aha-Momente, praktische Tipps und ehrliche Gespräche mit einer guten Portion Humor und ganz ohne Tabus, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist echt was richtig Gutes dabei rumgekommen. Und hier noch eine Werbung in eigener Sache oder beziehungsweise eine Empfehlung in eigener Sache. Am 3. September 2026 findet das erste Echte Mamas Festival im Curio-Haus in Hamburg statt. Es wird ein Tag voller echter Begegnungen, voller neuer Energie und Gänsehautmomente mit hunderten Müttern, wie cool, die so fühlen wie du. Triff deine Lieblings-Creatorin live sowie bekannte Gesichter von Social Media und TV. Plus hol dir Tipps und Tricks in Vorträgen, Live-Klassen und Masterclasses von und mit Expertinnen. Oder hab einfach einen schönen Tag mit anderen Mamas. Bring deine Familie mit und feier mit uns einen ganz besonderen Tag, der in Erinnerung bleibt. Mit dem Code FESTIVALMAMAS schenken wir dir und deinen Liebsten den Eintritt zum Festival. Also komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen, ihr beiden Gyn2. Das sind Dr. Med Rebecca Westphal und Dr. Med Mirjam Wagner. Richtig?
Ja, yep. Ganz genau.
Ja, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid hier, weil ehrlich gesagt, wir echte Mamas. Wir machen ja über den Sommer verteilt jetzt so ein richtiges gynäkologisches Special und ich finde es richtig geil, ich freue mich mega, ich finde es super spannend. Auf eurer Website steht als erstes, Frauengesundheit braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Seid ihr also im Auftrag unterwegs so ein bisschen, ne? Stimmt das?
Ja,
auf jeden Fall.
Das ist der Grund, warum wir diese Praxis gegründet haben, weil wir gemerkt haben, daran fehlt es am meisten.
Ja.
Und wir brauchen Zeit, um die Themen, über die wir reden oder die wir behandeln, zu transportieren.
Ja.
Und das sind eben Themen, die nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten in so einem zwischen der Vorsorge geklärt werden können, sondern die einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesundheit haben, wie Endometriose, Vaginismus, Myome, Inkontinenz. Mhm. Themen, die man vielleicht auch nicht so in 5 Minuten erwähnt.
Ja, voll. Vor allem, weil die ja auch noch Emotionalität mitbringen einfach, ne?
Mhm.
Das ist ja nicht nur, also ich meine, jede Krankheit macht einen emotional, ist ja klar. Aber das sind nochmal so, ja, so ein bisschen, ja, es ist halt einfach sehr intim, ne, bis man sich da öffnet.
Auf jeden Fall. Unser Beruf hat da ganz viel Tiefe und
cool.
Das macht es auch so schön, ehrlich gesagt. Dafür sind wir Gynäkologinnen geworden und deswegen haben wir unsere Traumpraxis gegründet.
Wo wir genau halt eben das anbieten, ne?
Ja. Also. Ja, voll schön. Sehr gut. Okay, cool. Ihr seid ja auch Mamas, ne? Wir sind ja den Mama-Podcast, ja, das wisst ihr, ne? Ihr wisst, dass wir mit Mamas für Mamas und so.
Das war unser Eintrittskriterium.
Ja, genau. Ja, wenn man keine Mama ist, obwohl, naja, nächste Woche kommt ein, aber der ist Papa.
Also immerhin.
Ja. Wie alt sind eure Kinder?
Meine Kinder sind 7 und 11.
7 und 11. Das war übrigens Rebecca, ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Ja, 7 und 11. Und deine?
2 und gerade 7 geworden.
Ah ja, schön. Da geht noch einiges. Und habt ihr durch eure Schwangerschaften und das Mutterwerden, durch die Geburten und so, nochmal einen anderen Blick auf das Thema Gynäkologie bekommen?
So? Auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass man als Gynäkologin natürlich so ein Grundverständnis davon hat, wie läuft eine Schwangerschaft, wie läuft die Geburt ab. Aber das selber zu durchleben ist nochmal was ganz anderes. Also ich muss nachträglich sagen, dass ich doch relativ naiv an die ganze Sache rangegangen bin, weil ich nämlich dachte, ich wüsste, wie es läuft.
Ja.
Nö, wusste ich nicht. Also schon, also fachlich wusste ich es, aber es ist dann doch nochmal eine ganz andere Chose. Und ich glaube aber, dass diese Erfahrung auch meine Arbeit mit den Frauen ganz anders geprägt hat jetzt im Nachhinein. Mhm. Also, dass ein anderes Verständnis da ist. Also erstens unter der Geburt, wie fühlt sich eigentlich eine Geburt an? Oder was für Ängste, was für Sorgen kommen in der Schwangerschaft und Geburt eigentlich mit?
Mhm.
Ne? Und dann auch eben die ganze Zeit, die danach kommt. Also was ist das eigentlich für eine krasse Zeit, das erste Jahr und auch eigentlich danach?
Ja.
Und genau, also auch die ganzen medizinischen Themen, die dann kommen, Libidoverlust, Beckenboden, Inkontinenz, eventuell Schmerzen, totale Überforderung, Fatigue, das sind alles Dinge, die ich selber erlebt habe und ich glaube, die haben ganz, ganz viele Frauen erlebt und da wird einfach nicht so viel drüber gesprochen.
Ja, ja, voll. Oder es wird irgendwie immer nur mit so Halbwahrheiten, finde ich, so umgegangen. Ne? Du guckst ja super, weil man, ich finde, im ersten Babyjahr war ich so krass auf der Suche die ganze Zeit. Das ist ja jetzt auch bei mir schon 10 Jahre her, bei dir 11, bei dir sie. Also, ne, es ist, ich glaube, das wird, ist ja immer mehr geworden, dass die Frauen, habe ich zumindest das Gefühl, dass darüber gesprochen wird.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß auch noch, wie ich so richtig nach Sachen, nach Videos gesucht habe, Tipps gesucht habe und eben habe ich mir oft das Gefühl gehabt, so, also richtig wahr ist es dann doch nicht, ne, weißt du, also weil jeder will natürlich gut darstellen, stehen im Internet und oftmals siehst du dann Sachen und denkst so, weiß ich nicht, so richtig real ist das jetzt nicht, also es ist auch nicht so einfach, diese Themen anzusprechen, ne. Hattet ihr das Gefühl dann, als ihr die Kinder bekommen habt oder das erste Kind hattet, so, oh, ich habe ja auch irgendwie ein bisschen Scheiß erzählt oder ich war auch mal zwischendurch nicht ganz so fair zu den Frauen vorher.
Ich glaube, ich bin empathischer geworden dadurch.
Ja, ja.
Diese ganze emotionale Komponente, die konnte ich nicht so greifen, bevor ich sie selbst erlebt habe.
Mhm.
Und auch das Thema Mental Load und wie sehr dieses Thema auf die gesamte Gesundheit sich auswirkt.
Ja.
Das habe ich erst dann begriffen. Und auch jetzt in der Begleitung von Frauen und Müttern, ist das Thema immer noch so sehr unterbelichtet in unserer normalen Medizin. Und dabei muss es eigentlich immer prioritär mitgedacht werden. Das hat mich so geärgert. Und das versuchen wir jetzt zu machen.
Ja, ja, cool, sehr schön. Gut, also wir haben ja 4 Folgen vor diesen Sommer. Ich bin mal gespannt, vor allem hier an einem Tag rocken wir das. Leute, es ist, glaube ich, hier drin sind es wahrscheinlich schon irgendwie knapp 30 Grad oder so. Wir schmilzen hier schon fast.
Es ist sehr warm.
Ja, es ist sehr warm. Hey, we'll be fine. Okay, Folge 1. Heute sprechen wir in der ersten Folge über PMS, PMDS und die Perimenopause. Warum sprechen wir über diese 3 Themen gemeinsam? Weil die alle mit P anfangen oder gibt es einen anderen Grund? erzählt doch mal. Ich wollte noch sagen, ich habe nämlich auch mal meine Hormone checken lassen, auf Perimenopause hingehend. Ich bin jetzt 40 und habe schon gemerkt, okay, alles ist so ein bisschen irgendwie und so ein bisschen ungreifbar. Aber das ging nur über Kontakte. Also ich habe bei meiner eigenen Frauenärztin, da ging einfach gar nichts. Erstmal war da ein Termin, weiß ich nicht, in einem Jahr möglich oder so. Und dann, man ist ja auch echt so ein bisschen verzweifelt so, ne? Du denkst ja echt so, ja, ich werde bekloppt, ich kann nicht mehr. Man hat so Ausraste, auch so emotionale Tiefpunkte, wo du echt denkst, ich kann das jetzt nicht noch einmal tragen und das kann auch mein Umfeld nicht mehr tragen, so, ne? Und dann wurde das einmal untersucht und dann hieß es ja, es war noch alles eigentlich okay, aber wenn du diese Schwankungen schon hast, dann machen wir jetzt einfach Minipille und wie heißt das, was man, dieses Gel, was du dir auf die Arme...
Ja, Östrogengel, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich das gemacht, aber wenn du danach nicht weiter begleitet wirst, ist es irgendwie so wie so ein Schuss in die Luft, weil es war dann Puff und dann habe ich das gemacht, aber ich konnte mit niemandem darüber weiter sprechen irgendwie, ne? Deswegen... nochmal gut, dass es euch gibt und dass es Menschen gibt, die da zur Begleitung da sind. Fangen wir doch mal an mit PMS. Könnt ihr mal erklären, was PMS eigentlich ist?
Also das prämenstruelle Syndrom beschreibt eigentlich ein Sammelsurium von Symptomen, die auftreten können in der zweiten Zyklusphase, der Lutealphase. Also in der Zeit ab dem Eisprung bis zum ersten Tag der Menstruation.
Mhm.
Und das kann sein, ich glaube, ihr könnt euch das alle vorstellen, Stimmungsschwankungen, das kann die Reizbarkeit sein, das muss aber auch nicht nur psychisch sein, das kann auch körperlich sein, zum Beispiel Krämpfe, Rückenschmerzen, Bauchkrämpfe, Verdauungsstörung, genau, Brustspannung, wir können da jetzt tausend Sachen einwerfen, Heißhunger kennen, glaube ich, auch ganz viele.
Ja, das sagt mir was, ja, habe ich schon mal gehört.
Hä? Nee.
Heißhunger? Schokolade.
Genau, und das darf ja auch zyklisch auftreten im gewissen Maße, aber wenn es so belastend wird, dass es ein Eingriff ist in dein Sozialleben, in dein berufliches Leben, dann kann es wirklich zu einem Krankheitswert gewinnen.
Ja, also das heißt, man sollte, wenn, das ist ja so schwer einzuschätzen, ne, finde ich, also wenn du selber merkst, ich komme da jetzt nicht mehr mit klar, dann sollte man sagen, ich lasse das ärztlich abklären oder gibt es... Das ist so schwierig zu sagen, ne? Das, aber habt ihr da so einen Tipp?
Ja, also in dem Moment, in dem es eigentlich ein Einschnitt in deine Lebensqualität ist. Das ist eigentlich immer so, also wenn du weißt oder merkst, jetzt, so kann ich nicht mehr weitermachen, dann wäre auf jeden Fall ein Zeitpunkt, sich Rat zu suchen.
Ich würde sogar sagen, spätestens dann. Ich glaube, jedes Symptom darfst du ernst nehmen. Also alles, was, jede Beschwerde, so darfst du ernst nehmen und der nachgehen, ob es einen Krankheitswert hat. Und das wäre ja quasi die Definition vom PMS. Das ist statistisch gesehen, aber Statistik ist schwierig bei diesem Thema. Wäre das bei 25% aller Menstruierenden sogar der Fall? Da muss man spätestens was tun und strukturiert drauf schauen.
Ja.
Und sonst, ich empfehle tatsächlich immer für Zyklustagebücher. So einfach, es ist total effektiv. Es ist einfach und total effektiv, muss man sagen.
Es gibt ja auch Apps und so, ne?
Wo
du das dann relativ schnell eintragen kannst.
Genau, das kannst du machen mit einer App, total easy, wenn du auf eine Diagnostik aus willst mit einer Ärztin, also da nochmal strukturiert drauf gucken möchtest, dann empfehle ich es tatsächlich, auf Blatt und Papier zu machen. Auch da gibt es, wir haben Zyklustagebuch, ich habe eins auf meiner alten Webseite, wir haben eins, wenn man bei uns in die Sprechstunde kommt, wo man mal ganz spezifisch nach den Symptomen guckt und dann jeden Tag ein Kreuzchen setzt. Ich mache das immer abends, beziehungsweise ich empfehle das meinen Patientinnen immer, leg dir dieses, druck es dir aus, druck es dir gleich für 2 Monate aus, weil das braucht man zu einer Diagnosefindung. Und dann setz jeden Abend ein Kreuzchen bei den ganzen Punkten, die man ankreuzen kann, bei den ganzen Symptomen. Genau, alles Mögliche. Und dann kann man strukturiert auswerten, okay, wann treten meine Symptome auf? Welche sind es eigentlich wirklich genau? Und was habe ich vielleicht an diesem Tag gemacht? Gab es da vielleicht noch andere Auslöser dafür, die ich durch meinen Lebensstil vielleicht auch einfach beeinflussen kann. Und wie schwer war der Schweregrad wirklich? Weil das ist retrospektiv, wenn man dann in so einer ärztlichen Praxis sitzt, total schwierig zu beurteilen.
Ja.
Da muss man sich das einmal wirklich zu Gemüte führen, mit Kreuzchen führen.
Ja, ja, voll. In der Praxis ist man ja auch immer noch, finde ich, man hat ja so einen kurzen Show-Moment, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also es ist immer, wenn ich zur Ärztin gehe oder zum Arzt, bin ich kurz vorher, denke ich so, nee, ach, eigentlich ist es okay, ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Nee. Und dann allein die Frage, wann war ihre letzte Menstruation? Wenn ich nicht in meinen App gucke, weißt du, bin ich so, keine Ahnung, ey, ich weiß ja gar nicht, was vorgestern war. So, weil, wisst ihr, also gerade mit Kiddies ist ja das Leben so schnell.
Ja.
Ah ja, cool. Das heißt, es gibt auf eurer Homepage tatsächlich so ein, kann man sich das ausdrucken?
Auf meiner, ich habe ja früher als PMS-Hormon-Coaching gemacht, bevor ich in die Praxis gegangen bin. Und da hatte ich schon mal so ein reguläres oder generelles PMS-Tagebuch gemacht. Das ist wirklich nur eine Seite, wo man kreuzen kann.
Ja.
Jetzt die wichtige Differenzierung. PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist ja schon ein anerkanntes Krankheitsbild. Und ich finde es auch wichtig, da zu differenzieren.
Ah ja, okay.
Und da haben wir, wenn man bei uns einen Termin bucht, dann bekommt man ein PMDS-Tagebuch direkt geschickt, was man dann strukturell nach den Diagnosekriterien ausfüllen kann.
Okay, ja, da kommen wir gleich nochmal zu dem PMDS.
Und das braucht man auch, um eine Diagnose dann zu stellen.
Ja.
Und deswegen finde ich das ganz wichtig.
Und gibt es bestimmte Risikofaktoren für PMS?
Ja, unter anderem, dass es familiär auch gehäuft vorkommt, dass es eine Anamnese von Angststörungen oder Depressionen, also dass man sowas schon mal hatte. Das sind häufige...
Wir sagen immer biopsychosozial. Also nicht nur quasi die Genetik oder die Biologie, die man mitbringt, es ist auch... Ja, die
sozialen Umstände.
Genau, sozialen Umstände. Wie sehr bin ich denn sonst belastet?
Also wenn ich jetzt existenziell irgendwie gefährdet bin quasi oder mich fühle, weil ich finanziellen Druck habe oder weil ich alleinerziehend bin und einfach sau viel Arbeit auf dem Tisch liegt mit Kindern und Arbeit oder was auch immer,
dann ist das auf jeden Fall auch schon ein Risikofaktor.
Auf jeden Fall.
Stress und so.
Also es gibt auch gute Studien dazu, auch zum Beispiel, was perimenopausale oder menopausale Beschwerden angeht, dass die einfach abhängig vom sozialen Hintergrund oder von dem sozialen Problemen, die man hat, einfach als sehr, sehr viel intensiver empfunden werden. Und das gilt für PMS und PMDS auch.
Ach, das ist ja interessant.
Ja.
Ich glaube, was man noch differenzieren muss, weil das wissen viele nicht, wenn wir über PMDS oder klassisches PMS reden, dann ist es eine Sensibilität, eine besondere Sensibilität den natürlichen Schwankungen der Hormone gegenüber.
Ja.
Also wir haben kein klassisches Ungleichgewicht oder müssen es nicht haben.
Ja.
Das heißt also, PMS kann man auch schon mit 20 haben oder unabhängig davon, wo man jetzt in seinem zyklischen Leben steht.
Ja.
In der Perimenopause, wenn die Hormone anfangen, sich zu verändern und die Konzentration, kann das natürlich alles noch viel schlimmer werden.
Ja.
Aber hier ist es einfach nicht so, dass da ein Ungleichgewicht sein muss, was man im Labor misst.
Ja, okay.
Sondern das heißt, ist wirklich etwas, was man nur fühlen kann und dokumentieren und beschreiben kann in Tagebüchern.
Ich habe mal irgendwo gehört, dass sich PMS anfühlt wie ein Süchtiger, der auf einmal seine Drogen nicht mehr bekommt, so ungefähr. Weil man dann, ja, fand ich auch krass, aber weil man so lost ist, glaube ich, und so depressiv dann zum Teil auch und so. Ja, man hat das Gefühl, also mir wird so krass was entzogen und wahrscheinlich meinte der oder die, das gesagt hat, damit diese
dieses Glücksgefühl Energie, oder Energie oder so, ne, so eine Freudlosigkeit dann.
Ja, genau. Und dann merkst du richtig so, okay, ich bin jetzt hier wie so eine Schlange, habe ich mich gehäutet, aber ich bin halt leider nicht die frische Schlange, sondern ich bin leider die Haut, die hier irgendwo in der Ecke rumhängt und die so tut, als wäre ich noch die kleine Snake.
Naja, krass. Ich lese oft die zwei Persönlichkeiten, das sagen mir viele Patientinnen. Ich bin ja die PMDS-Sprechstunde bei uns macht.
Ja.
Und auch die Werwolf-Persönlichkeit, das höre ich auch gerne. Ah. Also es ist wie so, ein Schalter geht um und auf einmal kommen eine Reizbarkeit, die Wut oder sowas in einem hoch, die Menschen gar nicht eigentlich mit sich selbst identifizieren, sondern die nur dann da sind.
Und kann ich
mit dem ersten Tag der Periode, das ist auch so ein klassisches Differenzierungsmerkmal. Mhm. Bei manchen auch mit den ersten, zweiten, also mit dem Beginn der Periode, hört das auf einmal schlagartig auf und die Menschen sind wieder so, wie sie sich normal fühlen.
Ja, abgefahren, ne?
Mhm.
Was geht ab? Gestern hat mir eine Freundin gesagt, die leider auch Endometriose-Patientin ist, mit der hatte ich nämlich noch gesprochen, dass früher, boah, wann war das? Also es ist schon, also die Frauen, generell sind die Menschen ja früher viel nicht so alt geworden und haben viel mehr Kinder bekommen. Die haben später ihre Periode bekommen und haben dann natürlich nicht so oft menstruiert, weil sie ständig schwanger waren und gestillt haben. Also dass die in ihrem Leben ungefähr 40 Mal menstruiert haben. 40 Mal.
Ja, und jetzt 400 oder so, ne? Glaube ich ja, die
Zahlen. Hä, was geht denn ab? Ich meine, ist doch klar, dass dann so, hä, weißt du? Also crazy. 40 Mal, Jackpot.
Ja. Neue
gut, ich meine, da ist man ja auch nur 35, wenn man dann von dann zieht, aber ja, okay, interessant. Welche Rolle spielen denn sowas, so Faktoren wie Ernährung und Bewegung zum Beispiel? Also Stress habt ihr ja schon gesagt, ne? Aber kann ich körperlich dafür sorgen, dass ich weniger PMS-Beschwerden habe?
Auf jeden Fall. Ernährung und Bewegung, so banal das manchmal klingt, weil das so ein bisschen inflationär benutzt wird, ist einfach ein total guter Faktor. Also gerade durch die Bewegung, auch durch wirklich Intervalltraining zum Beispiel, da werden einfach Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die einfach sich positiv auf die Stimmung auswirken. Man hat einfach ein anderes Körpergefühl auch in der Zeit, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich regelmäßig bewegt und Sport macht. Also das sind alles Faktoren, die da mit einspielen und insgesamt das Wohlbefinden fördern und natürlich in diesen Situationen oder in den Zeiten, wo es halt ganz besonders schwierig ist, in Anführungsstrichen, da nochmal einen ganz besonderen Benefit dann haben.
Würdest du sagen, dass wenn dann zum Beispiel, wenn man diesen Heißhunger, diese Cravings hat, dass man sich dem hingeben sollte oder dass man lieber sagen soll, naja, ich weiß, dein Körper will das, aber vielleicht gehst du erstmal eine Runde spazieren.
Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir auch in einer Zeit leben, wo sich sehr viel verboten wird.
Ja, voll.
Und wo so eine extrem, genau, und das ist schon dieses, es gibt da ja auch so einen Fachausdruck, Orthorö, das ist dieses sich, Orthorexie, dieser Zwang, sich wirklich gesund zu ernähren, also zwanghaft sich gesund zu ernähren. Und das, glaube ich, hat dann auch schon wieder fast ein bisschen was Pathologisches. Ja, also da ist einfach, genau, es ist total stressig. Ja. Und ich glaube, Genuss ist etwas, was viel mehr Einzug wiederfinden darf in unser Leben.
Ja.
Und gleichzeitig aber Genuss in Maßen.
Ja.
Und ich glaube aber auch, wenn man sich allgemein gesund ernährt, dann findet man auch ganz gut wieder eine Balance. Und dann wird, glaube ich, auch dieses extreme Craving wird ein bisschen abgedämpft.
Ja.
Aber natürlich darf man eine Schokolade, ein Stück Schokolade oder vielleicht auch zwei oder drei essen.
Ja, ja, klar.
Das ist vollkommen in Ordnung. Genau, die schwarze.
Und dann nochmal Verstopfung und dann und so weiter.
Also ich esse viel Schokolade.
Sie ist unsere Schoki-Queen, wirklich.
Das, also diese, ich glaube, man isst entweder Schokolade oder Gummibärchen, oder?
Ja, definitiv Schokolade.
Ja, ich auch.
Mhm. Ich glaube, bei Heißhunger musst du differenzieren. Ist das etwas, was jetzt wieder einen Krankheitswert für mich hat? Ich glaube, auch da, ne?
Ja.
Wenn ich einmal im Monat Heißhunger habe, so what?
Ja,
do what you like. Wirklich.
Ja.
Wenn das aber was ist, was wirklich ein belastender Faktor ist und ja auch noch vielleicht andere Symptome dann mit sich zieht. Ich esse dann vielleicht was extrem Ungesundes, Fast Food, Schoki, whatever, ganz viel, auch alles? Viel zu viel, alles. Ja. Dann kann das ja auch nochmal auf deinen Darm wirken, dass du dann noch mehr Krämpfe bekommst und dass du noch mehr durchhängst, dass du dann wirklich so nach diesem Sugar Peak, was du hast, auch nochmal ein richtiges Low hast, also wirklich in ganz schlechte Stimmung auch fällst. Also das kann dir dann wirklich auch schaden. Und da glaube ich, also da arbeite ich schon ganz viel mit blutzuckerstabiler Ernährung, dass ich sage, guck mal, lass uns das doch so machen, dass wir uns dann in dieser Phase bewusst regelmäßig ernähren.
Mhm.
Nicht zu wenig, sondern regelmäßig, damit diese ganzen Peaks abgeflacht werden.
Ja.
Dass wir dann gucken, dass genug Proteine mit dabei sind, dass vielleicht die Proteine und die Fette vor den Kohlenhydraten gegessen werden, damit dieser Anstieg, der Blutzuckeranstieg nicht zu steil ist.
Ja.
Und dann, ich mag ja das Buch Die Glukosegottes, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das habe ich aber noch nicht
gelesen.
Aber
auf Deutsch ist es die Glukoserevolution.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Das macht schon Sinn, sich an solche Dinge zu halten. Die kommen ja aus dem Diabetesbereich, finde ich ja ganz spannend.
Ah, okay.
Dass du dann guckst, dass du einfach nicht in diese krassen Spitzen kommst. Und dann, wenn das dann irgendwie an dritter Stelle noch das Stück Schokolade ist, weil du sagst, ich habe jetzt richtig Bock drauf, dann do it.
Ja.
Und dann steigt aber dein Zucker nicht so hart an und du fällst danach nicht mehr so hart. Also wenn das wirklich solche pathologischen oder so belastenden Themen für dich sind, dann kannst du damit ganz gut arbeiten, indem du Blutzucker stabil dich ernährst.
Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, sich dann vorher quasi vorzubereiten, so ein bisschen wie das Wochenbett, ne? Also, dass du entweder deinen Partner oder deine Partnerin, ne, oder deine Kinder, wie auch immer. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel mit ihren Kindern, fand ich eine super geile Idee. Da waren die aber noch richtig klein, ich glaube 4 und 2 oder so. Da hat die denen so, hat mit denen gemeinsam haben die so einen Kreis gemalt, ne, wo sie dann diese 4 Jahreszeiten hatte, mit einem Pfeil in der Mitte. Oh, vielleicht hat sie das ja von dir gelernt, keine Ahnung. Kann ja sein, dass du die Inspiration warst, Miriam. Aber die hat, genau, und dann konnte sie mal die Pfeile und dann hat sie da so kleine Bildchen, was weiß ich, Mama im Bett oder Mama beim Sport, ne, oder so Mama spielt mit den Kindern, damit die wissen, ah ja, okay, Mama braucht jetzt gerade.
Ja.
Was oder sie kann jetzt voll cool mit uns spielen und ist happy drauf und so. Das fand ich total geil. Und wenn du dann schon weißt und alle wissen, bald beginnt die Phase, lass mal gucken, dass wenn wir merken, oh, die Person demenstruiert, kommt jetzt gerade in so ein Loch und will nur Scheiße fressen, dass man dann sagt, hey, guck mal, ich habe dir einen Teller Gemüse gemacht. Hier, hau rein.
Nee, ne? Das ist heaven. So, genau so soll es sein.
Ja, so soll es sein.
Ja.
So ist das bei ihr bestimmt auch jeden Monat.
Immer, immer.
Die Idee zählt. Aber ja, weißt du, so dann kann man sich vielleicht da noch so ein bisschen vorbereiten. Irgendwie.
Genau, vorbereiten, Meal Prepping finde ich auch, das empfehle ich auch immer, dass da ein bisschen einfach drauf geachtet wird. Ne? Nicht exzessiv, sondern ein bisschen. Da kann man so viel Gutes tun.
Ja, man muss ja auch nicht immer alles übertreiben, genau wie du sagst, ne? Orthorexie.
Diese Medizinerbegriffe. Aber was ich sagen wollte ist, es gibt ja auch manche Menschen, die können bestimmte Lebensmittel in der Lutealphase nicht gut vertragen. Da sind wir in dem Bereich PME, prämenstruelle Exazerbation. Noch so ein schwieriger Begriff, der jetzt ganz neu ist tatsächlich. Den gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben gesehen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die vielleicht eine Laktoseintoleranz haben.
Ja.
Die ist besonders schlimm in der Lutealphase. Da gibt es schon erste Studien zu. Oder mit Histamin schlechter umgehen können. Da muss das überhaupt mal zu checken oder überhaupt mal drauf zu gucken und das zu merken und das dann einfach wegzulassen. Das kann ein Gamechanger sein für viele Menschen.
Aber dafür muss man halt so ein Tagebuch führen.
Ja.
Das ist wirklich, glaube ich, echt der erste Schritt für Frauen, die denken oder die sich so fühlen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall auch mal. Weil ich finde, ich trage auch zum Beispiel in dieser App, trage ich dann nur, wenn du das nicht regelmäßig machst, wenn du nicht sagst, okay, jeden Abend mache ich das safe, vorm Schlafen gehen
Und ey, ganz ehrlich, mit Kindern so. Aber wenn das bei deiner Zahnbürste liegt zum Beispiel, Zähneputz machst du auf jeden Fall. Und dann jeden Abend einmal kurz, okay, Kuli, wie in der Kita, wenn er aushängt, wer bringt Erdbeeren mit, wer bringt Melonen mit, kennst du dieses Ding, ne, an die Tür oder so, mit Kuli dran, so richtig oldschool, und trägst dann mal kurz ein. Weil dann hast du einen Überblick, weil ich trage tatsächlich immer nur ein, wenn es mir kacke geht. Also ich mache ja, dann immer so Symptome, Müdigkeit, Bauchschmerzen, das steht nie in meiner App, sie ist gut drauf. Ich glaube, meine App denkt, ich bin hochgradig depressiv, Achtung, Achtung. Weil, ne, so, deswegen ist auch wichtig, dass man mal dokumentiert, es geht mir gerade halt richtig gut.
Ich glaube, das ist auch gesellschaftlich wichtig, dass wir den Zyklus auch mal in die gute Richtung ziehen. Ja. Wir reden natürlich über Erkrankungen und das ist total wichtig, weil wir ganz lange nicht darüber geredet haben oder über Beschwerden.
Ja.
Es gibt einfach auch wahnsinnig viele Sachen, die richtig gut sind
mit Zyklus. Ja, es gibt Zyklus. Ja auch das High. So,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Ja.
Und dass man das wieder auch positiv konnotieren kann und als Ressource.
Ja. Das haben wir alle nicht gelernt. Und das heißt dann immer, wenn irgendwas mit dem Zyklus ist, zack, die Pille. Und das kann total oft wichtig sein.
Ja.
Ja? Das kann total oft ein Lifesaver sein, wirklich.
Ja. Aber es ist nicht immer die erste.
Es ist nicht immer die erste Wahl. Und wir dürfen, glaube ich, auch noch mal viel mehr die guten Seiten zeigen.
Ja, voll. Das stimmt. Welche Behandlungen helfen denn so nach aktuellem Wissensstand gegen PMS, außer gute Ernährung? Also gibt es Medikamente, die man nehmen kann? Ist das auch, dass man das hormonell einstellt oder so?
Hattest du ja gerade schon gesagt, in manchen Fällen hilft tatsächlich die Pille.
Ja.
Das wäre jetzt eine Sache. Es ist ja immer wichtig, auch zu gucken, was passt gerade in den aktuellen Lebensentwurf.
Mhm.
Ne? Also, und möchte die Patientin das? Oder möchte sie jetzt vielleicht gerade schwanger werden? Dann macht natürlich eine Pille keinen Sinn.
Ja,
ne?
Ja,
aber eine hormonelle Therapie macht definitiv Sinn, um halt die Schwankungen ein bisschen auszugleichen. Aber man muss halt, wie gesagt, gucken, ob es passt.
Ja.
Welchen Fokus willst du setzen? Ich mache das mit unseren Tagebüchern symptomorientiert erstmal und sage, okay, was sind denn jetzt die wichtigsten Symptome, die verschwinden sollen? Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wann habe ich denn meine schwierigen Zeiten? Ist es vielleicht so krass um den Eisprung herum oder ist es eher so wirklich prämenstruell? Da kann man auch nochmal ein bisschen differenzieren. Und wenn es etwas ist, was wirklich extrem um den Eisprung herum ist, dann macht es schon Sinn, den Eisprung zu supprimieren. Also da wirklich da was zu nehmen, was den unterdrückt, ne? Sofern ich gerade keinen Kinderwunsch habe. Das kann für viele echt eine Erleichterung sein. Und teilweise ist es wirklich schwierig, ganz häufig ist es gerade schwierig, das für viele Menschen anzunehmen, weil Pille und Co. so gebasht werden. Und auch da, es gibt ja nicht nur die eine Pille. Es gibt da tatsächlich einen Wirkstoff von einer Pille, den man alleine nehmen kann oder in Kombination mit einem Östrogen, der scheinbar in der Studienlage so die besten Daten aktuell hat. Das wäre das Trospirenon. Mhm. Aber auch da kann man gucken, was passt denn jetzt zu dieser Person? Die hat ja noch andere Themen vielleicht außer PMS.
Das merkt man immer wieder, wie individuell das ist.
Ja,
also wie wichtig eigentlich diese Zeit ist bei der Ärztin oder beim Arzt, die sich nehmen müssen, damit sie dich einfach wirklich einmal richtig durchchecken können. Ne? Und das haben wir im Vorgespräch ja schon mal gehabt, dass es einfach echt schwierig ist, sich da die Zeit nehmen zu können, wenn man nicht die Praxis innerhalb von 2 Monaten wieder schließen möchte, weil einfach die Kohle nicht stimmt. Ne?
Aber es ist eben auch nicht nur die Pille, das finde ich auch wichtig. Ne?
Ja.
Die meisten Studien zum PMDS, der prämenstruellen dysphorischen Störung, das ist ja dann quasi die Steigerung des PMS, die wirklich einen sehr hohen Krankheitswert auch hat, wo die psychischen Symptome wirklich so belastend sind, dass die Patientin in starke depressive Verstimmung oft fallen, starke Wut, Aggressivität, Reizbarkeit, Überlastung, sogar Suizidversuche stattfinden bei gar nicht wenigen Menschen.
Ja.
Und
Wahnsinn.
Da kommt es auch her, dass man sagt, Antidepressiva ist ein zweiter Zweig. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, auch in Kombination mit einer Pille, weil man sagt, okay, wenn die psychischen Symptome überwiegen, vielleicht hier ansetzen. Verhaltenstherapie. Oder Psychotherapie im Allgemeinen sollte meiner Meinung nach in den meisten Fällen eine Säule sein. Kann den meisten Menschen wahrscheinlich auch helfen, unabhängig davon, ob man PMS hat oder nicht.
Ja.
Aber es ist eine ganz wichtige Säule, die man nicht vergessen darf. Heutzutage einen Platz zu bekommen, ist natürlich nicht einfach.
Wird nicht einfach.
Ich kenne viele, die dabei sind, ich auch. Und also ja, voll. Das
und sonst?
Echt, oder du hast dann so ein Erstgespräch und dann direkt im Erstgespräch. Ja, nur, dass Sie schon mal wissen, also ich habe keine Plätze frei. Wir können aber gerne uns jetzt unterhalten und dann erzählen Sie mir erstmal und denkst du so, sehr geil. Und dann fange ich bei der nächsten wieder an.
Und dann eskalieren nach Symptomen wirklich. Und was ist überhaupt für meine Lebensrealität möglich?
Ja.
Ne? Wir haben über Ernährung gesprochen. Da kann man schon einiges machen. Nahrungsergänzungsmittel. Ich gucke auch immer nach Mikronährstoffen, ehrlich gesagt. Ne? Vitamin D-Mangel, Eisenmangel kann Erschöpfung, Stimmungsthemen deutlich verschlimmern.
Ja.
Vielleicht ist man da zusätzlich in einem anderen Mangel. Vielleicht hat man noch Schilddrüsenthemen, die mal angeguckt werden sollten. Ja. Da gibt es so einiges, wonach man gucken sollte. Mhm. Bewegung, ne? Mit Bewegungsroutinen. Rebecca hat das eben so schön beschrieben. Man kann so viel mit Bewegungsroutinen machen. Das ist wirklich therapeutisch. Stressthemen, ja. Wenn es nicht zur Psychotherapie gehen kann, initial, weil man keinen Platz hat, Resilienztraining, Coachings, da gibt es wirklich vieles, was man machen kann. Kommunikation mit der Familie. Sogar Phytotherapeutika. Mhm. Auch da gibt es Ansätze, wenn man sagt, boah, nee, an die Pille traue ich mich jetzt nicht ran, aber ich brauche irgendwas anderes. Sogar damit kann man arbeiten.
Pflanzentherapeutische. Ja.
Muss ich das kennen? Okay. Phytotherapeutika, okay.
Einfach das, was man in der Apotheke halt auf pflanzlicher Basis bekommt.
Ja, okay. Ja. Ob das reicht, weiß man nicht, aber vielleicht ist es eine individuelle Hilfe. Da gibt es vieles, was man ausprobieren kann und dann findet man so seinen Weg. Aber wie es so häufig ist, wenn Sachen Zeit brauchen, wo man Anpassung braucht, wo man immer mal wieder einen Schritt vor und einen Schritt zurück gehen muss, das braucht Priorität und das braucht
es braucht Priorität, es braucht Zeit.
Auch im eigenen Leben.
Voll, und das ganze System muss mitmachen. Ne? Mhm. Also irgendwie müssen alle informiert sein, okay, Mama ist jetzt ist wichtig, dass ich mich jetzt darum kümmere, weil ihr merkt ja, das läuft, mir geht's nicht gut und euch geht's bestimmt auch zeitweise nicht gut, weil ich einfach ständig ausraste zum Beispiel oder viel weine oder was weiß ich. Und das dann alle mit anpacken müssen und sagen, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass es ihr irgendwie gut geht so, ne? Oder unterstützen sie dahingehend auf ihrem Weg, ne?
Ja, und das braucht auch Dialog mit den betreuenden Therapeutinnen in dem Falle. Also ich glaube, diese Vorstellung, man geht jetzt irgendwo hin, kriegt irgendein Medikament, egal welches, und dann geht es mir wieder gut. Ich glaube, das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Es ist halt wirklich genau, wie du es gerade gesagt hast, ein Ausprobieren, Anpassen. Die Zyklen, auch gerade hin zur Perimenopause, die schwanken so extrem, also von Zyklus zu Zyklus nochmal. Da muss man wirklich gucken und immer wieder auch ein bisschen anpassen und nochmal schauen, vielleicht dieses und jenes nochmal. Also da gibt's wirklich nicht diese eine Lösung, sondern man muss insgesamt im Dialog bleiben. Und ich glaube, das ist immer schön, wenn man auch eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner dann hat, wo man auch immer wieder nochmal nachfragen kann. Weil es wird sich immer verändern nochmal zwischendrin.
Naja, das ist immer, dann denkst du so, okay, jetzt habe ich's. Und einen Monat später, na shit, jetzt ist schon
ich
wieder alles anders.
Das ist auch eine ganz wichtige Erwartungshaltung, die man
geht ja auch
selbst
schnell, ne?
Braucht.
Du denkst
ne?
ja auch, okay, also ich meine, der schnellere Weg wäre natürlich besser, weil wenn man eigentlich eh keine Zeit hat, denkst du natürlich, ja klar, wäre natürlich super, wenn ich jetzt irgendwie eine rosa Pille nehmen könnte und dann wäre es cool.
Aber das geht ja auch ganz viel mit Selbstvorwürfen dann einher, so indirekt, ne? Also sagst, ich dachte, ich hab's, aber Mist, jetzt doch wieder nicht.
Wieder gescheitert.
Ne? Genau.
Jetzt muss ich da wieder hin und dir Zeit klauen von den Therapeutinnen oder Ärztinnen und so. Ja.
Und das dürfen wir, glaube ich, einfach entstigmatisieren und einfach normalisieren, dass es einfach eine Begleitung braucht und nicht nur einmal ein Gespräch und ein Rezept.
Genau.
Ja,
stimmt, dass das total normal okay ist und normal, dass es nicht sein muss, dass man mit einer Pille, dass das eigentlich der falsche Weg ist.
Ja.
So, ne?
Ich finde auch ganz wichtig, dass Rebecca nochmal die Perimenopause jetzt mit eingebracht hat, weil Zyklen verändern sich und die Perimenopause kann auch nochmal richtig herausfordernd werden. Und wenn du schon mit PMS-Beschwerden da reingehst, dann werden die höchste Wahrscheinlichkeit schlimmer. Also ziemlich sicher, um ehrlich zu sein.
Okay, da gehen wir jetzt mal hin. Also passt auf. Ich bin jetzt nämlich, also für mich wäre jetzt, setzen wir bei PMDS, ne? Das hast du jetzt schon mehrmals oder habt ihr schon mehrmals erwähnt. Also der Unterschied, ist das wirklich so quasi, PMS ist die kleine Schwester von PMDS und PMDS ist so ein bisschen einfach noch mehr krasse Symptome oder wie unterscheide ich da?
Naja, also bei PMDS so ist vor allen Dingen diese psychische Komponente ganz, ganz stark ausgeprägt und ist auch tatsächlich in den Diagnosekatalogen der psychiatrischen Gesellschaften als eigenes Krankheitsbild aufgeführt. Das ist einfach nochmal, das unterstreicht nochmal diese starke psychische Beeinträchtigung, die dieses Krankheitsbild mitbringt.
Beziehungsweise man muss sagen, es war ein psychiatrisches Krankheitsbild mit der ICD-11. Das sind so, wir haben immer so Diagnosekataloge und Kriterien, unter denen Ärztinnen alles kategorisieren müssen. Und es war ganz lange ein psychiatrisches Diagnose, eine psychiatrische Diagnose. Und jetzt mit der neuen ICD-11 wird es eine gynäkologische Diagnose, weil man erkannt hat, Moment, das hat doch was mit dem Zyklus zu tun. Und Zyklus gehört doch eigentlich in die Gynäkologie.
Ah, okay.
Und
Deswegen, es wird aktuell als die große Schwester oft vom PMS bezeichnet, aber man muss sagen, PMDS ist das Einzige, was aktuell eine anerkannte Diagnose eigentlich ist. Ah. Nur viele kennen es noch nicht so wirklich, weil es erst so neu ist in der Gynäkologie und eher aus dem psychiatrischen Bereich kommt.
Ja, ach so, okay.
Und das ist wirklich so, dass wir echte Diagnosekriterien haben, wo man sagen kann, okay, X eigentlich hätten. Sagen wir es mal so, wir versuchen das bei unserem Katalog, unser Katalog nimmt die auf und danach kann man das analysieren, wo man dann sagen kann, okay, X Kriterien müssen vorliegen, dann kann man davon ausgehen, dass.
Und so PMDS ist ja dann, also es beeinflusst das Leben ja enorm, oder?
Ja.
Also
ja.
Das ist ja wirklich dann nicht, wahrscheinlich nicht, also es ist natürlich zyklusbedingt, aber es ist jetzt nicht irgendwie ab Tag 11, 12 und dann hat man zwei doofe Wochen. Doof im Sinne von doof, also nicht todesschlimm, sondern das beeinflusst dann ja im Grunde
24/7. Ja, also das, was du gesagt hast, also es gibt nicht wenige Patientinnen, die wirklich in der Zeit eine Lebensmüdigkeit verspüren, also Gedanken an Selbstmord haben, extreme Selbstwert-Einschränkungen haben, also das...
Und auch Wut hast du ja auch erwähnt, finde ich ja auch mal ganz interessant, weil... Ich habe immer verbunden PMDS, weil ich das auch erst kürzlich gehört habe, oder ich sag mal vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, das erste Mal, so depressive Verstimmung. Aber ist es tatsächlich, können das auch diese krassen Wutanfälle sein? Also, dass du wirklich, genau wie du sagtest, Werwolf, du verwandelst dich auf einmal in eine Person und alle Umstehenden gucken dich auch an, sondern du, Alter, was ist denn jetzt los, ey? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Gehört das auch zu PMDS schon, wenn man so richtige Ausraster hat?
Ja.
Wo du danach auch denkst, ey, was ist passiert? Ich möchte einfach nur weg, es ist mir so peinlich, ich schäme mich.
Die Zündschnur ist sehr kurz.
Ah, okay.
Und ja, das kann sogar diese Wut und auch Aggressivität, eigentlich diese was sind das, Gefühle, diese Sachen, die Frauen ja gar nicht zustehen gesellschaftlich.
Nein,
auch da könnte man
nicht.
Ja jetzt
nein,
wieder
nein,
diskutieren,
nein.
Ja. Wie viel davon ist krankhaft, wie viel ist vielleicht auch einfach wichtig, dass es mal raus darf.
Ja.
Aber ja, alles, was in die Extreme reingeht.
Ja.
Und das macht es so schwierig, auch bei den Diagnosen, ne, dass... Ja, was ist denn jetzt extrem? Was ist von unserer Gesellschaft als extrem definiert? Auch da bin ich manchmal kritisch und sage, okay.
Naja, das darf schon sein, dass du sauer bist.
Ist das
zum Beispiel
jetzt vielleicht okay, genau?
Ja, ja.
Ist das eigentlich die natürliche Reaktion? Und wenn es ein Mann gemacht hätte, wäre es voll okay gewesen?
Genau, das habe ich mal zu meinem Mann gesagt. Ich habe das Gefühl, wenn ich so ausraste, dann ist bei mir einfach der Freundlichkeitsschalter nicht an. Also wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe so oft, hält man sich ja zurück und denkt sich, okay, ich finde es richtig gut. Schlimm, scheiße, ganz schlimm jetzt gerade, aber ich halte mich zurück aufgrund der ganzheitlichen Stimmung hier im Haus oder weil ich niemanden verletzen will oder weil ich denke, nee, das mache ich jetzt, das macht man jetzt nicht.
Man ist einfach sozial viel trainierter.
Ja, man ist so, genau. Und in dem Moment bist du halt so, nee, ich kann nicht, I can't. Mhm. So, und jetzt hau ich raus, weil in Wahrheit fühle ich eigentlich die ganze Zeit so. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja.
Ich lasse das immer beim Autofahren raus.
Stimmt. Ja. Und es ist mir immer total unangenehm, wenn ich mitfahre.
Ich bin wirklich eigentlich eine total ausgeglichene Person, aber irgendwie
im Auto bist
im
du
Auto
so.
Kann ich.
Und bist du auch eine Fahrradflucherin? Ich fluche auch auf dem Fahrrad.
Ja.
Finde ich auch richtig geil eigentlich.
Ja. Das macht auch richtig Spaß.
Ja, also gegen den Wind manchmal, weißt du? Wenn man so an der Person vorbeifährt und dann in den Wind so Schimpfwörter raushaut und keiner hört es, man denkt so, es fühlt sich so frei, der Wind im Gesicht und die Schimpfwörter im Maul und dann bist du so richtig so.
Ja.
Ja, ja, das so muss auch mal raus.
Weiß auf Konvention.
Ja, ja, genau. Ja, das ist auch wichtig. Ey. Man muss sich auch mal locker machen.
Ja.
Also da ist wahrscheinlich PMDS dann, wenn ich mich jetzt da nur gut ernähre und ein bisschen Sport mache, so wie bei PMS, da reicht es dann einfach nicht mehr. Da geht es wirklich in
Da würde ich wirklich sagen, wenn es so schlimm ist, und man merkt es ja, dass das Leben so stark beeinträchtigt. Ich glaube, die meisten Menschen brauchen da medikamentöse Unterstützung, zumindest temporär. Und es ist ganz wichtig, das zuzulassen, weil es gibt auch Statistiken, wenige auch hier wieder. Ich glaube, 30% sogar aller Menschen, die eine diagnostizierte PMDS haben, und es sind ja gar nicht so wenige.
Das
oder
sind ganz schön viele.
Also nein, diagnostiziert sind es leider ein bisschen wenige, weil es ja so selten diagnostiziert wird, haben in einer neuen Statistik schon Suizidversuche angegeben sogar. Und da ist es halt echt so, das ist super viel. Das geht nicht.
Nee, das geht echt nicht.
Das geht nicht. Das ist ernst zu nehmen. Das ist nicht nur Zickigkeit vor den Tagen.
Ja.
Und da dürfen wir uns alle auch selbst ernst nehmen und Hilfe suchen.
Ja.
Und auch hier beim Hilfesuchen, das kann nicht so, manchmal ist es nicht so einfach, weil sich eben viele nicht auskennen damit, auch Ärztinnen, und das ist gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach aus der Historie bedingt. Ja, da müssen wir uns alle neu einarbeiten gerade und da nicht aufgeben, sondern wirklich Menschen suchen, die das vielleicht auch auf, nicht Praxisschild, aber auch auf ihre Webseite schreiben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es gibt andere Menschen, die darüber Sachen publiziert haben.
Ja, es wird immer mehr auf jeden Fall.
Ne? Ja. Und ich finde auch, es gibt so Vereine, ne, so Selbsthilfevereine, ne? Es gibt PMDS-Hilfe als Selbsthilfeverein. Es gibt die, die finde ich auch ganz großartig, die International Association for Premenstrual Disorders. Das ist in den USA, sind die ansässig, aber da sind so führende Forscherinnen auch immer mit bei. Die machen ganz viele Vorträge, kostenfreie Webinare. Da kann man sich so viel Selbsthilfe schon raussaugen und aber auch dieses, diese Bestätigung, okay, ich bin nicht falsch, ich nehme das richtig wahr und da gibt es Sachen, die man tun kann.
Ja, vor allem, wenn du dann einmal den Moment hattest, wo du merkst, okay, es hat mich jemand ernst genommen und hat mir nur einmal kurz validiert, deine Symptome sind einfach wirklich Krankheitssymptome und auch Symptome, die dein Leben beeinflussen, das ist keine Einbildung und das ist auch nicht normal. Oder ne, was ist schon normal, aber das ist nicht etwas, was du aushalten musst, sondern du darfst dir Hilfe holen. Und wenn da, wenn man das, also es ist so wie wenn man, wenn einem das erste Mal jemand so richtig in den Arm nimmt, wisst ihr, was ich meine? Wenn man in so einem, wie so ein tasmanischer Teufel in so einem Stress oder irgendwas ist und dann kommt jemand und durchbricht diesen Kreislauf, boah, das ist so ein Freiheitsgefühl.
Ich habe das ja vorhin in dem Vorgespräch schon einmal gesagt, dass bei uns will sehr viele Taschentücher gehen über den Tisch.
Das glaube ich.
Weil dann einfach irgendwann so die Barriere dann fällt und dann ist einfach, und das tut aber, glaube ich, auch vielen Patientinnen wirklich gut, diesen Rahmen zu haben und gehalten zu werden irgendwie, vielleicht jetzt nicht physisch im Arm, aber irgendwie mit unserer Kompetenz und dem Verständnis. Ne?
Ja. Und das ist ja auch Teil der Therapie, das vergessen wir viel zu viel zu oft, dass das auch Medizin ist. Vielleicht sogar wichtiger als jede Tablette.
Ja.
Ja, aber wie du vorhin auch schon sagtest, ne, in den 90ern hat man so ungefähr,
hat man nicht gesprochen.
Und jetzt müsst ihr eine Stunde füllen mit dem Vokabular aus den 90ern, was es ja also nicht gab, quasi. Ja. Und ja, es ist halt einfach, es muss alles so ein bisschen neu gedacht werden, ne? Und neu kommuniziert werden wahrscheinlich, ne? Ja,
ja, ich glaube auch da nochmal ein Appell, ne, wenn deine Gynäkologin oder die Gynäkologin von den Menschen, die zuhört, nicht die 10 oder die Stunde Zeit hat, dann liegt das nicht daran in der Regel, dass die keine Lust hat, dir zuzuhören, sondern dass sie keine Möglichkeit hat, das irgendwie abzurechnen oder so zu abzubilden, dass sie da nicht ein massives Minusgeschäft hat.
Ja,
deswegen haben wir ja auch da eine private Praxis aufgemacht, weil wir gesagt haben, das ist aber nur unser Schwerpunkt oder genau dieses lange Reden.
Ja.
Und das kann vielleicht auch komplementär genutzt werden, bis sich irgendwann vielleicht.
Ja, nicht als, nicht als Konkurrenz zu den Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach eventuell als zusätzlich und dann ja auch zusammenzuarbeiten.
Ja, das machen wir auch ganz viel.
Ja. Ja, siehst du, da ist doch euer Auftrag noch mit drin auf jeden Fall. Cool, dann kommen wir doch mal zur Perimenopause. Ehrlich gesagt, Frage an euch. Wird die Perimenopause in der gynäkologischen Ausbildung ausreichend behandelt?
Also sagen wir mal so, als wir studiert haben, definitiv nicht.
Ja,
ich weiß
das,
es nicht, wie es jetzt gerade ist.
Und wir sind Anfang 40.
Ja.
Also jung.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube, es findet ein bisschen mehr Einzug, aber wirklich so, es wird so rein titriert, würde ich sagen.
Marginal.
Ja.
Marginal erwähnt.
Ja. Also nein.
Nee, genau. Man muss auch wirklich, wenn man im Internet sucht, nach Gynäkologin oder beziehungsweise jemanden, der einen in der Perimenopause unterstützen kann. Du kannst nicht einfach nur nach Gynäkologin oder Gynäkologen suchen. Du musst nach dem Stichwort suchen, sonst findest du niemanden. Und da ist immer, also hier in Hamburg zumindest, finde ich, ist es echt, da erstmal erreichst du keinen, dann erreichst du jemanden, ja, wir nehmen keine auf, bla 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 bla, ne? Das ist echt krass. Was passiert denn während der hormonell während der Perimenopause? Es ist ja immer noch so, dass Menschen denken, Menopause oder die meisten Frauen und Männer sowieso, habe ich jetzt vielleicht gesagt, dass man dann einmal das letzte Mal seine Tage hat und dann ist durch. Ach so, und dann schwitzt man noch ein bisschen.
Soll es geben, ne?
Ja, das soll es geben, genau. Und dann schwitzt man noch so ein paar Nächte und wird dick und schwabbelig und das war's.
Und hat keinen Bock mehr auf Sex.
Und hat keinen Bock mehr auf Sex. Und das aber innerhalb von 3 Monaten
mehr.
Und dann ist man durch.
Nee, braucht
man
nicht
keine
mehr.
Kinder mehr.
Und dann
möchte.
Fährt man mit dem Zug nach Berlin mit kleinen Schnäpschen und
Okay.
Nein, aber das ist ja so ein bisschen, ne? Aber die Perimenopause und die Menopause, das ist ja einfach eine elendig lange Zeit eigentlich, oder?
Ja, also du musst ja so sehen, also definiert, klar definiert ist die Menopause sozusagen erst rückwirkend. Ja. Der Zeitpunkt, wo du das letzte Mal oder wo die Frau das letzte Mal ihre Menstruation hatte für ein Jahr.
Ach,
also kannst okay. es erst ein Jahr später eigentlich rückwirkend diagnostizieren.
Okay.
Und die Perimenopause sind da, ist halt die Zeit davor.
Wann ungefähr so im Durchschnitt?
Ist man so durch? zwischen 40 und 45 statistisch gesehen ist die fängt die Perimenopause ja. an und statistisch gesehen die Menopause ist in Europa bei 51. Also wow. die letzte Menstruation.
Ja. Mhm. Ne?
Wobei du ja Statistiken einfach auch ganz schwer aufstellen kannst, wo es so wenige Daten zu gibt, wo sich gerade Definitionen nochmal ändern. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, da hieß es so Perimenopause so 2 Jahre. Und jetzt haben wir ja dieses Menopause Medicine Studium gemacht in den UK und gefühlt jede Studie dazu gelesen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir eigentlich sagen können, so 10 Jahre davor gibt es so die ersten Veränderungen. Und wie man jetzt was betitelt, ich bin gespannt, was sich da einfach noch verändert. Dass es eigentlich eine späte reproduktive Phase gibt, die eigentlich ja auch schon zu der Perimenopause oder zu den ersten Übergängen zählt. Und das, was wir ursprünglich mal gelernt haben, was die Perimenopause ist, wahrscheinlich so die Late Perimenopausal Transition, also diese späte perimenopausale Übergang ist. Also da tut sich auch noch, glaube ich, was in Zukunft, was wir an Begriffen kennenlernen werden.
Und wenn ich das jetzt mal, also du hast ja gesagt, so zwischen 40 und 45 fängt das an. Das wären ja dann wahrscheinlich so ungefähr 10 Jahre, bis man dann, ne, so sagen wir mal, das fängt mit 40 an und dann bist du mit 50 durch oder 51. Und was ist denn, wenn ich jetzt mal so, wenn ich mir jetzt ein Bild malen müsste, wir können ja jetzt hier nichts zeigen quasi, aber was passiert denn? Welche Hormone sind denn so ausschlaggebend für dieses Durcheinander? Und was kommt da in Ungleichgewicht?
Wenn man es mal ganz simpel runterbricht, sind ja die beiden Haupthormone der Eierstöcke sind ja die Östrogene und das Progesteron.
Ja.
Und die werden reguliert von der Hirnanhangsdrüse auf einer höheren Ebene, darüber noch auf dem Hippocampus.
Also im Gehirn.
Genau, vom Gehirn her. Und von der Hirnanhangsdrüse werden das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon ausgeschüttet als Signal an die Eierstöcke, jetzt produziere mal Östrogen und Progesteron.
Okay, warte. Also, Östrogen, Progesteron. So, dann das Gehirn. Ich breche das richtig runter, ne? Okay, sagen wir mal, Gehirn sagt jetzt, okay, wir wollen ein Follikel, weil wir möchten schwanger werden. Dann kommt
Östrogen. Und dann wird dieser Follikel größer, gibt die Eizelle frei und dann schrumpelt dieser Follikel zusammen in den Gelbkörper und der Gelbkörper produziert dann Progesteron.
Ah.
Das wird auch noch vom Gehirn zusätzlich gesteuert. Und das Progesteron sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut, um eine potenzielle Schwangerschaft gut einnisten lassen zu können.
Östrogenaufbau.
Ja, auch das, Progesteron erhält es.
Genau.
Östrogenaufbau, Progesteron erhält es, genau.
Genau. Ich finde das übrigens ganz schön, das kann man sich gut merken mit dieser Gelbkörper, der heißt wirklich Gelbkörper, weil er gelb aussieht. Also da hat man mal was Simples gemacht mit dem Namen. Und deswegen heißt das Progesteron auch Gelbkörperhormon.
Genau. Und wenn jetzt die Eierstöcke irgendwann bisschen weniger arbeiten, also ein bisschen weniger Hormone produzieren, kommt sozusagen wie bei einem Regelsystem an die Hirnanhangsdrüse das Signal, ist zu wenig, produziere mal mehr die stimulierenden Hormone, LH und FSH. Und das ist meistens das, was man laborchemisch als erstes sieht, nämlich ein Ansteigen des follikelstimulierenden Hormons.
Und das war das Östrogen?
Das ist das FSH von der Hirnanhangsdrüse. Was sozusagen.
Das, ja, es ist eigentlich komplex. Ganz einfach. Also man kann sagen, Gehirn macht stimulierende Hormone für die Follikel.
Ja.
Follikel stimulierendes Gehirn. Follikel stimulierendes Hormon.
Ja.
Kommt aus dem Gehirn zum Eierstock
und, sagt,
und lässt
hey,
die Follikel stimulieren.
Ja.
So.
Okay, gut. Und dann haben wir das Follikel und dann kommt das Gelbkörperhormon, um das zu halten quasi und macht Schleim, damit es sich da schön wohlfühlt, damit es dann theoretisch schwanger wird, also Gebärmutter.
Nein, das erhält den Gebärmutterschleimhaut.
Ah ja, okay, so gut.
Das Ding ist halt, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das wissen auch total viele nicht. Östrogen gibt es im ganzen Zyklus, Progesteron nur in der zweiten Hälfte.
Ja.
Also Hälfte, Phase, muss man sagen, ist ja nicht genau 1-1 Hälfte.
Ja.
Nämlich nur dann, wenn der Gelbkörper
da ist. Also und auch nur dann, wenn ein Ei gesprungen ist. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, wo es kompliziert wird oder wo es problematisch wird in der Perimenopause. Ab ungefähr 35 sogar schon gibt es immer mehr Zyklen, wo einfach mal auch
das
mal
ein Ei nicht springt.
Und dann hast du in diesen Zyklen kein Progesteron.
Und dann ist das Gehirn so, hey Leute, das geht ja gar nicht, da funktioniert irgendwas nicht. Und die übersteuern, also die machen dann quasi, so wie du sagtest.
Genau, erstmal fehlt das Progesteron dann.
Das merkst du.
Dann gibt es eventuell, im Verhältnis ist dann das Östrogen ein bisschen höher als das Progesteron, was halt eben nicht ausreichend produziert wird. Ja. Da kommt schon das erste Ungleichgewicht. Es gibt durch das halt fehlende Progesteron, gibt es diese Vorschmierblutung vor der Menstruation, dieses prämenstruelle Spotting.
Ja.
Und halt eben die Hochregulierung wieder über das Gehirn. Und das kann dann wieder...
Also du bist im Ungleichgewicht die ganze Zeit.
Ja, das ist dieses Östrogendominanz, wovon die Leute gerne oder wo wovon man hört. Ne? Das ist ja einmal, weil halt kein Progesteron vielleicht gebildet wird, weil kein Ei gesprungen ist, das eine. Und manchmal gibt es dann auch jetzt Follikel, die kommen, da wird es halt nicht mehr so viel gebildet vielleicht wie früher. Und das ist dann auch so ein Ungleichgewicht. Und das kannst du halt merken, zum Beispiel durch Brustspannen, das ist das Typische, durch Schmierblutungen, prämenstruelles Spotting, hat Rebecca schon gesagt.
Ja.
Durch Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, weil dieses Gleichgewicht, was du vorher hattest, nicht mehr da ist.
Okay, verstehe.
Und jetzt stell dir mal vor, du startest mit einem PMS da rein. Das knallt dann noch mehr.
Ja, das und das verändert sich vor allen Dingen von Zyklus zu Zyklus eventuell. Ne? Weil es wird ja immer probiert, dagegen zu regulieren, wieder richtig zu regulieren und dann.
Also man ist einfach im absoluten Chaos.
Ja.
Und dann, ich sehe dann immer so einen Mensch, eine Frau, die irgendwie funktionieren muss in ihrem Leben und eigentlich in ihr drin macht es nur Puff, Puff, Peng, Pong.
Aber ich finde, es kann.
So, also, ich das ist auch ja nicht bei allen so.
Nee, aber wenn du jetzt da so richtig drinne sitzt, ne?
Genau.
Und kann man den Hormonen sowas wie, keine Ahnung, kann man denen irgendwelche Attribute zuschreiben? Was weiß ich? Ich habe mal gehört, Östrogen ist so dieses, so ein Kümmern und dann ist man eher so ein, weiß ich nicht, mütterlich umarmen, keine Ahnung, Körperkontakt und dann irgendwie Progesteron ist, was war das nochmal?
Ruhe,
genau. Und Testosteron ist so ein bisschen aggro und aber auch.
Ich stell mir das gerade wie so kleine Bildchen vor,
ja,
so kleine stimmt. Monster oder kennt kleine genau. Figürchen.
Ja, den sowas versuche ich gerade zu finden. Pixar-Film da mit den Emotionen, an den denke ich gerade.
Alles steht Kopf.
Genau. Das müsste man eigentlich mal machen.
Mit Hormonen.
Ey, Leute.
Ja, ich glaube, man kann nicht. Ja.
Let's go. Jemand.
Oder wie
das
früher
ist unsere Idee.
Es war einmal das Leben mit diesen roten Blutkörperchen. Die man, dann,
spürst du es in dir, das schöne Leben, das Hoffnung bringt. Was habe ich so geliebt. Haben wir auch tausendmal geguckt, meine Kinder, dieses, wie Leben entsteht.
Mhm.
Oh, so schön.
Ich finde, du kannst es nicht so pauschalisieren. Ich finde, ich liebe dieses Vier-Jahres-Modell.
Ja,
das wäre so einfach. Ich liebe dieses Vier-Jahres-Zeiten-Modell.
Ja.
Und das ist total schön, aber jeder Mensch empfindet das dann doch individuell. Und ich glaube, man darf darauf achten.
Mhm.
Und Östrogen kann dir Energie geben.
Ja.
Das ist ja schon eher die Phase, wo es Menschen häufiger besser geht in der Follikelphase. Also gerade Menschen, die PMS haben.
Ja.
Und das darf man schon wahrnehmen. Oder auch zum Eisprung, dass die Libido steigt, weil Östrogen hoch ist, Testosteron kriegt einen kleinen Peak.
Mhm.
Ja, das kannst du schon spüren.
Ja, ja, und das ist ja wirklich manchmal voll krass. Dann ist man echt nur so, okay, Baby, komm her,
was
geht hier ab?
Und auf der anderen Seite ist es nicht bei jedem Menschen so. Es gibt Menschen, die finden ihren Eisprung furchtbar, können damit gar nicht klarkommen. Die haben Mittelschmerz, denen geht es überhaupt nicht gut.
Psychisch nicht gut.
Psychisch.
Geht, ne?
So, und da kann man nicht sagen, hey, du bist doch in der Phase, wo Östrogen und Testosteron kicken, warum geht's dir denn nicht?
Vor allen Dingen, da musst du auch immer wieder aufpassen, dass du dann auch nicht wieder zu schnell ins Labeln gerätst.
Ja.
Ne? Wenn dann irgendwie mal dieses, im Eisprung geht's einem immer super und dann trifft das eben auf diese Person nicht zu, dass sie dann wieder dieses Gefühl ausgelöst wird,
ich
bin nicht normal.
Ja.
Ne? Also selbst wenn man dann den Zyklus vielleicht schon jetzt mehr in den Fokus bringt und versteht und so, ist da, glaube ich, aber auch die Gefahr halt eben da, nicht alle Facetten wahrzunehmen.
Total.
Und das, da muss man wirklich ganz individualisiert schauen.
Und hier gerade bei PMS und PMDS, an sich, die Forschung, die es zum PMDS gibt, die sagt, dass du so eine Art paradoxe Wirkung auf ein Abbauprodukt des Progesterons hast. Jetzt wird es nochmal kompliziert. Das heißt Allopregnanolon.
Ja.
Brauchst du nicht merken.
Okay,
Im Gehirn. Wirkt im Gehirn. Und normalerweise soll das bei dir Ruhe machen. So, macht ja auch evolutionär Sinn. Ne? Du bist vielleicht schwanger geworden, weil ein Ei gesprungen ist. Das möchte sich einnisten. Dein Körper soll ein bisschen zur Ruhe kommen. Stress senken, Angst senken. Alles, was total Sinn macht, in Richtung Schwangerschaft gedacht.
Mhm.
Nur bei den Menschen löst es leider genau das Gegenteil aus. Und deswegen kann man auch nicht sagen, jeder Mensch hat eine Bad Time in der zweiten Zyklushälfte und eine schlimmste PMS zu kämpfen. Ja. Stimmt auch nicht. Für manche ist auch das total erholsam. Da sind wir in dem mit dem Zyklus leben, sich diese Ruhe zu gönnen. Das passt halt nicht in unsere Gesellschaft rein.
Ja, ja, genau.
So, mal runterzufahren. Mhm. Aber man könnte auch das nutzen, um sich mal ein bisschen Ruhe zu gönnen und
das
zu zelebrieren.
Sehr spannend finde, dass Virginia Woolf, habe ich mal gelesen, tatsächlich immer die meisten Sachen in der zweiten Zyklushälfte und mit der Menstruation geschrieben hat. Also diese ganz emotionalen, tief
Verbindung, ja. Intuition.
Voll. Ja, da spürt man auch. Wahrscheinlich ist es
man
auch
hat
deswegen
eine andere Tiefe. Vielleicht ja, hat man so eine, vielleicht so eine leichte Melancholie, wie man früher gesagt hat. Ne? Ja. Das ist so. Und das aber auch eine Kreativität vielleicht auslöst. Vielleicht nicht so diesen aktiven Schaffensdrang, aber so dieses, wirklich dieses Bedürfnis, diese Gefühle irgendwie in dem Fall auf Papier zu bringen.
Man zieht sich zurück und geht in sich so. Ja, ne? Und genau, wird ein bisschen tiefer.
Mhm. Guckst du, ich mache meine Steuererklärung immer dann.
Ja, geil.
Boah, das könnte ich
bin
nicht
dann analytischer und ruhiger. Ich bin sonst sehr aktiv.
Ah, witzig.
Und kann dann nicht so, ich kann mich dann nicht nur an dieser einen Sache festhalten.
Ja.
So, aber das ist meine Geschichte.
Ja,
und ich glaube, jeder darf seine eigene finden.
Voll. Aber es ist einfach cool, das wirklich zu beobachten, dass man nicht immer so überrascht ist und sich nicht immer so in Frage stellt. Ne?
Ja, genau.
Also ich glaube, das ist jetzt so für mich, für diese Folge erstmal vor allem auch so ein Outcome für unsere Zuhörerin, dass ihr euch wirklich aufschreibt, ja, so ein Tagebuch führt, ne, um zu gucken, manchmal ist es ja so, du hast auch das Gefühl, ich steigere mich in was rein oder ich drehe total durch oder genau wie du gesagt hast, Rebecca, man macht sich selbst so Vorwürfe, jetzt, ich habe doch gelesen, ne, während des Eisprungs oder ja, soll ich mich gut fühlen oder wie auch immer, ne, dass du wirklich für dich ganz individuell guckst, hey, wie tick ich eigentlich, so, und das dann auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, aha, okay, das ist wohl mein ganz individueller Zyklus und ich bin aber doch auch ganz schön oft ganz schön traurig oder ganz schön wütend oder so und eigentlich war mein Mann gar nicht so ein Blödmann und eigentlich waren die Autofahrer gar nicht so schlimm, aber ich habe es halt auch gehört, dass man das wirklich nochmal
immer.
Doch, stimmt, ja, doch. Die anderen sind auf jeden Fall, anderen AutofahrerInnen, die können alle gar nicht Autofahren.
Ja, genau.
Na, aber dass man das so dokumentiert.
Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, wenn man sowas an sich merkt, gerade auf der Beziehungsebene, so, ich glaube, viele Beziehungen gehen auch in PMS oder PMDS-Phasen zugrunde, weil die Konflikte da so extrem groß sind und man kann das gar nicht mehr richtig einschätzen und dass man auch da wirklich sensibilisiert das Umfeld, dass man auch selber guckt, dass ich vielleicht, wenn es mir so geht, in dieser Phase keine Entscheidungen treffe, die ich vielleicht im Nachhinein bereue, sondern manchmal vielleicht auch Konflikte abbricht und dann versucht zu kommunizieren. Also ich versuche das immer, klappt mal mehr, mal weniger. Wir brauchen heute nicht zu diskutieren, wer, keine Ahnung, die Kinder abholt oder die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat oder whatever. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ausgerastet bin. Also das kann ich in dem Moment natürlich nicht sagen.
Ja,
aber vielleicht schon im Vorfeld Prost. Mal, ne, das wird passieren, davor zu warnen.
Ja.
Um dem Ganzen die Schwere zu nehmen.
Ja.
Weil es klappt wirklich ganz viele Beziehungsthemen und auch Selbstthemen natürlich, werden viel zu hoch bewertet in dieser Phase. Und es kann schwerwiegenden Einfluss haben auf Entscheidungen.
Ja,
wie
da braucht man natürlich das habe ich auch schon gehört, dass Frauen sagen,
berufliche
wir haben uns mit 40, Anfang 40 getrennt.
Genau.
Ja. Eigentlich bereue ich es total.
Ich nehme die Erhöhung nicht an, nicht Gehaltserhöhung, die Beförderung im Job nicht an, weil ich glaube, ich krieg's nicht gewuppt.
Ja.
Und dann ist es vielleicht aber nur eben diese Phase oder halt auch die Perimenopause, die whatever mit bioidentischen Hormonen, dann geht es mir auf einmal wieder, ne, nicht nur das, ne, aber die eingestellt werden könnte, dass man da wirklich auch auf sich aufpasst.
Ich finde das halt einfach so faszinierend, dass halt so viel in dieser einen Phase zusammenkommt, dass halt eben gerade mit der Perimenopause sich eben solche Beschwerden wie PMS oder sogar PMDS nochmal verstärken können. Das ist eine Phase, wo auch sich im Familienleben einfach sehr, sehr viel ändert. Ne?
Alles, so
dann sind die Kinder in der Schule und man kriegt es nicht gebacken, mit denen regelmäßig zu lesen, hat sowieso ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil das Kind nicht so toll liest wie die anderen oder sowas.
Und dann ständig Brain Fog.
Ja, dann ist der Mann vielleicht gestresst im Job oder da kommt so viel aufeinander und ich glaube, das ist halt einfach so ein Explosionspotenzial.
Ja.
Und ich glaube, da zu sensibilisieren und auch irgendwie liebevoll mit sich selber zu sein, glaube ich, und halt Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen, das sollte nicht stigmatisiert sein. Ja. Sondern das sollte eigentlich ganz normal sein.
Ja, voll. Also Leute, redet darüber. Erzählt es, redet mit euren Freundinnen, redet mit den Männern auch vor allem. Also ich finde auch nicht nur mit dem eigenen Mann. Ich merke auch immer so, okay, ich habe zum Beispiel früher, also ich komme eigentlich aus der Musikbranche und ich habe sehr viel, eigentlich hauptsächlich nur mit Männern gearbeitet. So. Und wenn ich da meine Tage hatte und Bauchschmerzen oder mich schlecht fühlte, so, da habe ich nie was gesagt. Und mittlerweile, wenn ich mit denen arbeite und ich bin scheiße drauf, gut, ich kenne die jetzt auch schon lange, oder mir geht es einfach nicht gut, dann sage ich denen ja, PMS. Oder, also ich kann denen, ich rede mit denen und sage denen so, ja, das ist einfach schlecht. Oder wenn die mir erzählen, oh, meine Freundin, meine Frau, blablabla. Ah ja, okay, hast mal gefragt, vielleicht hat es ja auch noch einen anderen Hintergrund oder so. Das muss einfach wirklich, wir müssen da ganz normal mit umgehen.
Das sollte einfach auch normalisiert werden in unseren täglichen Diskussionen und Gesprächen.
Mhm. Ja, voll. Ja, aber dann kommt zum Beispiel sowas wie ArbeitgeberIn, ne? Dann ist so,
du, wir
das
machen
ist dann wieder
das.
Next Step.
Wir machen morgens immer ein Check-in und meistens sagen wir auch, wo wir in der Zyklusphase stehen.
Ja, witzig. Ey, das habe ich auch. Ich hatte mal so eine, wie gesagt, Musikbranche, habe Gesangsunterricht gegeben und dann hatte ich eine Gesangsgruppe, also Frauen und Mädchen im Alter von, ich sag mal, 16 bis 25. Und dann habe ich immer gedacht, ich glaube, wir machen das genau wie ihr. Wir haben immer am Anfang gesagt, okay, Leute, jeder sagt jetzt, wo er gerade steht, wo sie gerade steht im Zyklus. Und dann war das auch so süß, weil wenn dann jemand gesagt hat, ja, ich bin mit PMS und ich glaube, morgen kriege ich meinen Tag, waren alle immer so, oh, komm her.
Aber ist, also, das, nicht, ne? Aber ist das nicht schön?
Ja, voll.
Was ist da so eigentlich für ein Potenzial einfach an so einer Frauenpower, so sich gegenseitig zu halten, zu unterstützen, finde ich total.
Ja.
Da wird einem irgendwie doch ganz warm irgendwie.
Weißt du, und natürlich absolutes Upgrade wäre natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Klassenhalt zusammen halt morgens in die Lehrerin fragen würde in der 6., 7. Klasse. Das wäre krass.
Ja.
Aber dann würden die Jungs, ich habe irgendwo mal gesehen, und da haben die so ein Experiment gemacht, dass die Jungs für eine Woche irgend so ein Gerät hatten, was natürlich nicht ganz dem Schmerzen entspricht, die man hat, wenn man seine Menstruation hat. Aber dann waren dann immer so, ne, punktuell so Auslöser, dass sie so Krämpfe bekommen haben. Und die mussten so eine Unterbuchse anziehen und hatten irgendwie so eine Ketchupflasche und mussten sich zu bestimmten Zeiten immer so ein bisschen Ketchup in die Unterbuchse reinquetschen. Für eine Woche, damit die mal checken, was das. Und während der Zeit aber Sportunterricht, Klassenarbeit geschrieben und so. Da habe ich gedacht, ey, das müsste für alle verpflichtend sein.
Einmal im Leben.
Einmal im Leben mindestens, dass die ganze Klasse, die Jungs halt einfach mal alle eine Woche auch ihre Menstruation haben, ihre Tage haben, wie auch immer, ne? Weil das ist ja so, also auch für die Mädels so in der 5., 6., 7. Klasse, das ist, wir reden darüber und wir denken, dass das normal ist, dass man darüber spricht, aber.
Das war ja auch ein Weg für uns, darüber zu sprechen. Ja. Also als ich so alt war, wir haben nicht darüber gesprochen.
Genau, das meine ich nämlich, aber selbst Kinder jetzt, also dein älteres Kind ist ein Sohn.
Nee, meine Tochter
ist
elf.
Tochter, okay. Mhm. Genau, meine ist ja auch eine Tochter 10 und ich war überrascht, weil wir da so offen zu Hause mit umgehen und dann war eine Freundin da und dann, ich glaube, dann hat meine Tochter irgendwie sowas, was hat sie denn nochmal gesagt? Menstruation oder Tage oder irgendwie sowas. Und dann hat tatsächlich eine Freundin gesagt, was? Ich dachte so, krass, was geht denn hier ab? Und dann meinte meine Kleine so, hä, das ist Blut einmal in der Woche? Ach, einmal in der Woche, oh Gott, bewahre. Einmal im Monat hat die Frau doch, kommt doch Blut aus der Vulva, aus der Vagina. Auch die Wörter, ich war so, oh mein Gott, ich bin so stolz. Das wusste die nicht.
Ja.
Was geht ab? Mhm. Leute, redet darüber, es ist so, so wichtig. Könnt ihr denn zum Abschluss dieser Folge von unserer P-Folge, PMSP, MDS, Perimenopause, habt ihr vielleicht sowas wie so ein positives Beispiel, wo ihr besonders gemerkt habt, irgendwie eine Patientin, natürlich anonym, wie stark das Leben, also diese Themen das Leben beeinflussen können und wie es denen dann einfach besser gegangen ist, weil sie das ernst genommen haben?
Ich glaube, da du das deine Schwerpunkt-Sprechstunde ist, hast du, glaube ich, mehr Beispiele.
Ja.
Ich überlasse dir den Ball.
Oh, ich kann gar nicht eins sagen, weil es so viel ist. Aber was ich immer wieder sehe, ist, wenn wir eine Stunde miteinander reden, wie auf einmal alle Mauern fallen.
Ja.
Wie das auf einmal nur so erleichternd ist, darüber sprechen zu dürfen.
Ja.
Das ist schon der erste Weg der Heilung. Mhm. Und dass das wirklich eine Stunde ist.
Ja.
Und dann findet jede so den Weg für sich selbst. Ich habe ganz viele, und das muss ich auch sagen, weil es einfach stimmt, die dann endlich zulassen können, eine Pille zu nehmen, weil sie verstehen, warum.
Ja.
Und danach sagen, wow, boah, mir geht's so viel besser, ich bin jetzt so erleichtert.
Ja.
Und dann habe ich andere, die sagen, ich arbeite jetzt mit meinem Lifestyle, ich setze mich jetzt an erste Priorität und ich gucke, ob das reicht, aber ich bin auch so zuversichtlich, weil ich weiß, wenn das nicht reicht, gibt es noch die Option und die Option und die Option, davon habe ich vorher noch nie gehört.
Ja, geil.
Und ich glaube, das ist es. Dieses einmal alles sagen dürfen, einmal gehalten werden und dann zu wissen, ich bin da nicht alleine, ich bin, das ist nicht normal und das haben aber viele und wir finden da jetzt zusammen eine Lösung.
Ja, cool.
Was ich auch total schön finde, wir sind ja beide im Institut für Zyklusgesundheit, du ja im Vorstand. Mhm. Und wir organisieren ja jedes Jahr einen Fachkongress, die Period of Change, wo es halt genau um diese Themen geht.
Übrigens in Hamburg dieses Jahr.
Dieses Jahr in Hamburg.
Wann denn?
11. und 12. September im Wetterhaus.
Oh.
In der Schanze.
Hey, ich komme.
Ja, bitte. Auf jeden Fall.
Hey, das ist ja cool.
Es ist richtig schön.
Und da merkt man einfach, das ist halt, wie gesagt, das Oberthema Zyklusgesundheit und wie viel positive Energie daraus entstehen kann, wenn man drüber spricht.
Ja.
Das ist wirklich, das finde ich so faszinierend. Das war eine unfassbare Energie.
Und die wird dann nach außen getragen. Die wird dann ins Büro getragen und dann kommt dann eine neue Idee auf.
Das muss ins Rollen kommen.
Die wird dann in die Schule getragen. Unsere Themen sind Medizin, aber auch Bildung, Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften, alles, ja, alle Tabuthemen. Ja. Dieses Jahr ist es Breaking the Stigma, unser Thema.
Ah,
also auch da, cool. Es geht wirklich darüber zu reden und diese Message von so ist Zyklus, das gehört dazu, das ist die diverse Normalität, die es so geben kann, nach draußen zu tragen.
Ja, cool.
Das ist total powerful.
Ja, wirklich. Das habe ich auch so noch nie erlebt.
Noch ein P.
Powerful.
Noch ein
P. Genau.
Super. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir gehen direkt rüber zur zweiten Folge und die könnt ihr nächste Woche hören und dann werdet ihr auch erfahren, worum es geht. Dankeschön.
Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und lehrreiche Zeit mit uns und hört nächste Woche wieder rein. Nächste Woche ist das Thema Beckenboden. Abonniert gern den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns natürlich bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.